es war ja nicht so, dass das ein Gastraum war, sondern da ist im Hof aufgemacht worden. Ja, man ist im Wohnzimmer quasi gesessen.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Vormittag. Es hat uns in die Bundeshauptstadt verschlagen. Conny, wer traut sich vors Mikro?
Hallo, grüß euch. Wir sind in Wien und genauer gesagt in Oberlaa. Am ganz besonderen Weinort im Südosten der Stadt, geprägt von Weinbergen, Buschenschankkultur und traditionellen Adressen. Zu Gast heute Michael Wieseltaler, Teil der neuen Generation im Weingut Franz Wieseltaler, ein Familienbetrieb, der Weinbau in Oberlaa seit Jahrzehnten prägt und hier echte Wiener Klassiker vinifiziert. Auf seinem Instagram-Account taucht er als Winzersohn zukünftiger Winzer auf und bei den Weinen ist sein Einfluss bereits spürbar. Wir sprechen mit Michael über seine Perspektive als junger Winzer, die Bedeutung des Wiener gemischten Satzes DRC, heurigen Kultur, seine Lieblingsweine und die Frage, wie man Weinbau in der Großstadt weiterdenkt. Es freut uns sehr, dass wir heute Wien vor dem Mikro haben.
Hallo, mich freut es auch sehr.
Erzähl uns ein bisschen über deinen Hergang, über die, wie das Ganze sich entwickelt hat.
Also ich bin ja auf dem Betrieb groß geworden, ich habe einen älteren Bruder. Es war eigentlich bei mir so, wie es in einer Bauernfamilie üblich ist, der ältere Bruder hätte den Betrieb übernehmen sollen und das Ganze war dann eigentlich von Anfang an noch klar und ich bin dann in der Jugend einen anderen Weg eingeschlagen, habe eine Tischlerlehre gemacht und nach der Tischlerlehre zum Bundesheer und vom Bundesheer bin ich dann im Burgtheater gelandet. Und habe aber eigentlich den Augenwinkel oder meine Augen zum Betrieb nie verloren gehabt. Also ich war immer bei meinem Vater und meine Eltern sind geschieden, die haben sich scheiden lassen, war aber immer am Betrieb und war immer dort, nur habe ich als junger Mensch nie die Weinaffinität gehabt. Ich habe natürlich mal Cola Rot getrunken oder Almdudler Weiß, was es halt so gibt, ne? Aber diese Affinität zum Wein und zur Buschenschank war nie da. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Wir sind dann irgendwann einmal gesessen, da war ich dann schon 4-5 Jahre im Burgtheater, sind wir gesessen bei meinem Vater im
Heurigen. Was hast du gemacht im Burgtheater?
Bühnentechniker. Mhm. Also ich habe den Tischlerberuf weitergeführt als Bühnentechniker. War eine wunderschöne Zeit, möchte ich gar nicht missen. War 10 Jahre lang im Burgtheater, ich habe viel erlebt, viel gesehen, auf Gastspiele gefahren, in Zürich gewesen mit dem Burgtheater, in Hamburg, Berlin. Also es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Bin jetzt aber auch froh, dass ich die andere Richtung eingeschlagen habe. Und ja, so wie es dann halt gekommen ist, sind wir gesessen als Gäste bei meinem Vater im Betrieb. Und da war es das erste Mal, wo ich gesessen bin und mir dachte, so, boah, eigentlich ist das schon cool, da im Buschenschrank heraus sitzen, der Garten ist schön groß und es ist gemütlich, die Leute fühlen sich wohl, der Wein ist sehr gut. Und das war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich davor nie bewusst, das ist mir da dann erst richtig bewusst geworden. Und mein Bruder war zu der Zeit im Betrieb, der hat die Weinbauschule in Krems gemacht. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, du brauchst da Hilfe, kann ich da wohl helfen? Habe dann angefangen im Weingarten zu mitarbeiten, habe in der Buschenschank geholfen und im Burgtheater habe ich Früh- und Spätschicht gehabt. Mhm. Das heißt, ich habe entweder von 7 bis 14.30 Uhr Dienst gehabt oder von 14.30 Uhr bis 23 Uhr. Wenn ich Frühdienst gehabt habe, bin ich am Nachmittag in der Buschenschank gewesen. Wenn ich Spätdienst gehabt habe, bin ich am Vormittag im Weingarten gewesen. Und irgendwann war der Zeitpunkt da, wo es wirklich so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich bin nur mehr Heurigen und im Burgtheater. Und mein Bruder ist dann gegangen vom Betrieb, der wollte Buschenschank nicht, der hat sich dann beruflich nicht großartig verändert, er ist dann zum Katus gegangen, vom Katus zum Schlumberger und hat jetzt auch in einen Gastronomiebetrieb eingeheiratet. Ja, und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gestanden bin und gesagt habe, okay, mein Bruder ist jetzt nicht mehr im Betrieb, die Arbeit ist sehr, sehr viel und ich muss mich jetzt entscheiden, steige ich in den Betrieb zu meinem Vater ein und mache das mit ihm gemeinsam, bis er in Pension geht und führe das dann auch weiter oder lasse ich es bleiben. Und das Herz war dann einfach für eine Buschenschank, für einen Wein da. Und ich habe mich dann auch für die Richtung entschieden. Habe lange mit meiner Frau natürlich darüber diskutiert. Das ist keine einfache Entscheidung, wenn man fest in einem Berufsleben steht. Man verdient dort gut, es geht einem nicht schlecht. Es ist mir nie schlecht gegangen im Burgtheater. Aber dann ist halt die Entscheidung gefallen. Ja. Und seitdem bin ich jetzt eigentlich seit 2020 im Betrieb des Vaters.
Spannende Geschichte.
Also mit den Schichtdiensten hat sie ja rechnen können. Jetzt hat es wahrscheinlich noch weniger von dir, weil jetzt ist ein Fulltime-Job.
Jetzt ist ein Fulltime-Job, so ist es, ja.
Aber sie kann theoretisch, also zur Weinlese und sowas kann man ja mitgehen, wenn man mag. Und im Burgtheater wird es wahrscheinlich nicht hinter der Bühne irgendwas bauen wollen. So.
aber im Publikumsraum kannst du schauen.
Ja. Es ist natürlich jetzt auch, wie ihr gerade gesagt habt, meine Frau ist da. Wir haben einen kleinen Sohn und ja, es ist jetzt so, dass wenn die Buschenschank offen hat, kommt sie hin und wieder mit dem Burm, natürlich nicht jeden Tag. Meine Frau hat selber einen Job. Ich sage immer wieder zu ihr, wenn sie den einmal aufgeben möchte und zum Betrieb kommen würde, gern. Wenn sie das nicht macht, ist es für mich auch okay. Ja? Also ich bin ja mit der Einstellung am Betrieb gegangen, dass wir beide unser Berufsleben geführt haben. Und das soll auch so sein. Und ich werde meiner Frau da sicher nicht in den Betrieb reinzwingen. Aber wenn jetzt Weinlese ist oder so, natürlich sage ich dann, Schatz, bitte hilf uns und wir brauchen Hilfe und geht das. Und da ist sie auch immer da, also da ist Verlass drauf.
Und das Konzept ist ja gut aufgegangen mit dem Familienbetrieb auf Raten. Ne?
Das ist gut aufgegangen.
Hast du oft gut vorgemacht. Trotzdem vor dir, erzähl uns ein bisschen über die Geschichte des Weinguts und des Buschenschanks. Wer hat da begonnen, wie hat sich das entwickelt?
Also, ursprünglich sind wir ja schon in Oberla seit 1818. Da ist unsere Familie das erste Mal urkundlich auf dem Standort erwähnt worden. Und das Gebäude, wo jetzt die Buschenschank drinnen ist, oder der alte Teil der Buschenschank, war ehemaliger Johanniterorden aus dem 16. Jahrhundert. Und ja, es war früher ein reiner landwirtschaftlicher Betrieb mit ein bisschen Viehwirtschaft nebenbei. Irgendwann ist dann die Viehwirtschaft mehr geworden. Und ja, so um 1950 ist mein Großvater mit seinem Vater gestanden und haben es die ersten Weingärten am Laberg oben ausgesetzt. Und das waren damals ein halber Hektar, wie es halt üblich war. Und da ist dann im Sommer für 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem wie lange der Wein gereicht hat, ausgesteckt worden. Und das war dann eigentlich so 51, 52, 53, diese ersten Jahre, wo in der Buschenschank oder wo am Betrieb, Hause, am landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, ja, man ist ja nach Hause gekommen zu. Es war ja nicht so, dass das ein Gastraum war, sondern da ist im Hof aufgemacht worden. Ja, man ist im Wohnzimmer quasi gesessen. Da ist im Hof die Tür aufgemacht worden und die Leute sind gekommen, haben sich das Essen selber mitgenommen, wie es damals war. Und so hat das Ganze mit der Buschenschank eigentlich begonnen. Mein Großvater und meine Großmutter haben das dann weitergeführt. Die haben dann den Weinbau ein bisschen vergrößert. Das war dann wirklich so, dass mein Großvater, wir haben einen Weingarten, das ist der Buglerte, das ist ein richtig schöner Buckel, müsste man auf einer Karte zeigen. Und da ist mein Großvater gestanden mit meiner Großmutter und die anderen Winzer in Oberla haben schon ihre Flächen überall gehabt und mein Großvater ist gestanden und gesagt, da drüben am Laberg, auf der anderen Seite vom Laberg, da will ich auch mal einen Weingarten haben. Mhm. Und gesagt, getan, haben sie das dann auch gemacht, hat sich den Wunsch erfüllt, den Traum erfüllt und so ist der Betrieb gewachsen. Dann ist mein Vater auf die Welt gekommen, der hat die Weinbauschule in Gumpoldskirchen gemacht, wie meine Großeltern. Und ja, über die Jahre hinweg hat sich das dann einfach herauskristallisiert, okay, die Viehwirtschaft ist dann zur Jahrtausendwende Geschichte gewesen mit dem neuen Veterinärgesetz. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wurde bei uns am Hof nicht mehr geschlachtet, weil bis zu dem Zeitpunkt haben wir Schweine gehabt, Kühe, alles Mögliche. Hat sich dann aufgehört. Der Großvater hat das nicht mehr weitergemacht. Mein Vater hat es nicht interessiert. Und ich war noch zu jung und mich hätte es, glaube ich, auch nicht interessiert. Und wie ich dann am Betrieb gekommen bin, habe ich dann zu meinem Vater gesagt, also da haben wir noch die Landwirtschaft so ein bisschen, oder hat der Papa noch die Landwirtschaft nebenbei geführt. Wir waren so bei knappe 3,8, 4 Hektar. Und ich habe gesagt, wenn ich komme, entweder Weinbau oder gar nichts. Also Landwirtschaft
interessiert den also.
Interessiert mich schon. im weiteren Sinn, aber ich möchte es nicht machen. Mhm. Es interessiert mich, was passiert, was mit der Natur passiert, weil das ist ja auch im Weinbau das Schöne, aber ich habe irgendwie nicht die Affinität dafür. Mhm. Und bei mir liegt das Hauptaugenmerk am Wein und das habe ich gern.
Die Lagen sind jetzt wo verteilt oder wie viele Hektar habt ihr jetzt?
Also wir sind jetzt bei 7,9 Hektar. Ein Hektar haben wir nämlich gerodet, also nächstes Jahr haben wir wieder 8,8 Hektar, mhm. weil wir pflanzen im Frühjahr aus oder pflanzen jetzt demnächst aus. Und ja, das ist für einen Buschenschank eigentlich eine schöne, beachtliche Fläche, ist gar nicht so wenig. Und das mitten in Wien. Mhm. Der Lahrberg ist ja ganz im Süden von Wien mit Oberla, das kleinste Weinbaugebiet von Wien, kennen die wenigsten. Es ist ja so ein bisschen ein Exot, kann man sagen, in Wien. Aber der Lahrberg ist schon durchaus prädestiniert von der Lage her, weil da ganz im Süden von Wien sind wir sehr pannonisch beeinflusst. Was uns ein bisschen fehlt, sind vielleicht diese kühlen Nächte, mhm. gerade während der Ernte, weil wir auf der einen Seite sind wir sehr pannonisch beeinflusst, weil von uns schaut man wirklich in die pannonische Tiefenebene rein, wenn man am Lahrberg oben steht, über den Zentralfriedhof drüber, runter auf die Bahndorfer Platte, und auf der anderen Seite hat man die Stadt Wien.
Mhm, wo die Hitze von der Stadt kommt.
Die Stadt darf man nicht unterschätzen, also die gibt 1-2 Grad ab und das ist tatsächlich viel Wärme, die da von der Stadt kommt.
Wie der Falco singt, so viel Hitze.
Ja.
ja, du hast das ja erwähnt und wir wagen uns ja zaghaft an die Stadt heran. Wir sind über die Thermenregion Berchtoldsdorf, haben wir schon erschlossen praktisch in unseren Gesprächen. Wir sind zwar noch nicht in die andere Richtung, Grinzing oder Neustift oder sowas gekommen, ja. aber Oberla, denke ich mir, ist begrenzt von der Fläche her. Deshalb ist es für mich sehr spannend, wie da halt praktisch euer Weinbaugebiet aufgeteilt ist. Aber jetzt kann man es ungefähr vorstellen.
Also der Teil von Wien, also Oberla und Mauer, hat ja früher mal zur Thermenregion dazugehört. Also wir sind ja diese Ausläufer der Thermenregion. Und deswegen haben wir dann auch zum Beispiel noch so exotische Sorten wie Neuburger zum Beispiel bei uns im Sortiment.
Schön.
Also, ja. Und das passt.
Weißt du, wann das getrennt wurde?
Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, aber es muss gewesen sein, wie damals die Bezirke eingeteilt worden sind von Wien. Mhm. Ja, ist schon eine Zeit lang her.
Ja, also Neuburger, gemischter Satz und solche Sachen, das sind für mich die Begriffe von Wiener Wein. Was hast du uns heute mitgebracht zum Kosten?
Ich habe euch heute einen Wiener gemischten Satz, DRC Ried-Weichseltal, mitgebracht. Mhm. Ried-Weichseltal, einer meiner Lieblingsweine im Haus, können wir dann später noch drüber reden. Mhm. Ja, gemischter Satz ist für mich sowieso das Um und Auf in Wien. Also jeder Winzer in Wien, glaube ich, hat mittlerweile einen gemischten Satz und es ist der Wiener Wein, der sich über die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut hat.
Ist bekannt, ja. Also
den trinkt man
in Wien als erstes. Ja, das ist ja wichtig. Was habt ihr sonst für Sorten?
Wir sind vom Sortenspektrum her sind wir breit aufgestellt. Also der Vater durch die Buschenschank immer viel probiert und hat gesagt, okay, man muss in der Buschenschank möglichst viel abdecken, damit man für jeden Gast was dabei hat. Mittlerweile sage ich, wenn man die drei gemischten Sätze zum Beispiel hat, einen klassischen, einen Ortswein und einen kräftigen, hat man eh schon fast alle Geschmacksrichtungen abdeckt mit einem gemischten Satz. Aber trotzdem haben wir dann eben von Sauvignon Blanc über Muscatella, Burgundersorten, Weißburgunder, Chardonnay, Neuburger, Zweigelt, Merlot, also Welschriesling. Es ist wirklich viel dabei. Grüner Veltliner natürlich, was man braucht. Und ja, das hat man in der Buschenschank halt.
Sehr gut,
dann läuft das Wasser im Mund zusammen.
Gerne. Soll ich einschenken?
Ja, bitte, gerne. Ja.
Gerne.
Sehr. Danke. Ein frisches, strahlendes Hellgelb. Prost.
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 Jetzt kommt die Schweigeminute.
Ja, schön exotisch. Mhm. Also für mich wirklich mein lieblingsgemischter Satz bei uns im Haus. Ich kann es euch auch gleich gerne erzählen, warum.
Bitte, ja.
Wenn man schon trinken, passt das, glaube ich, recht gut dazu. Wir haben einen Winzerkollegen gehabt bei uns im Ort, der leider schon verstorben ist. Der hat einen gemischten Satz in der Riede Weichseltal ausgesetzt. Nicht bewusst als gemischten Satz, sondern hat 5 Reihen Veltliner, 5 Reihen Welschriesling und 5 Reihen Semmling ausgepflanzt gehabt. Und ist dann leider mit dem Ganzen nicht mehr zurechtgekommen und hat gesagt, okay, er muss den Weingarten hergeben und er möchte ihn verkaufen. Mein Großvater ist dann hergegangen, das ist jetzt her ungefähr 8, 9, 10 Jahre und hat dann gesagt, ja, passt, nehmen wir. Und das war schon so ein Zeitpunkt, wo ich auch schon im Betrieb involviert war. Das war so 2, 3 Jahre, bevor ich in Burgtheater gekündigt habe, wo ich für mich schon eigentlich gesehen habe, okay, mich wird es irgendwann daherschlagen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann kommt der Zeitpunkt für mich. Und da hat der Großvater damals diesen Weingarten gekauft. Und als wir den übernommen haben, ist er ungefähr ein Jahr lang nicht gut bewirtschaftet worden. Es wurde das Notwendigste gemacht, aber einige Sachen haben dann doch gefehlt. Zum Beispiel die Endsteher haben gefehlt, die Drähte waren nicht gescheit gespannt, die Stöcke waren nicht gerade in die Höhe gezogen, sind dann dahin gewachsen, wie sie halt dahin gewachsen sind. Und ich habe dann wirklich mit meinem Vater irrsinnig viel Zeit in diesen Weingarten reingesteckt und wir haben jeden, man muss sich das vorstellen, wenn die Rebe jetzt nicht gerade in die Höhe wächst, wenn man die nicht von Anfang an schön in die Höhe zieht, für die Erziehungsmethode, die wir jetzt haben, ja, dann ist das mega mühsam, das wieder gerade zu richten. Und wir sind dann gegangen von Stock zu Stock, haben den angebrochen,
damit er gut wird.
Haben den an einen Steckerl angebunden, damit er gerade wird. Mhm. Und das war wirklich 2, 3 Wochen intensivste Arbeit. Und das ist ein halber Hektar und da haben wir wirklich, wirklich viel Zeit reingesteckt. Der Weingarten war aber noch sehr jung, dadurch hat er sich ausgezahlt. Und wie wir dann die erste Ernte gehabt haben, haben wir auch gar nicht gewusst, was wird's, ernten wir jetzt in Veltliner reinsortig, in Welschriesling reinsortig oder in Semmling reinsortig. Und bis wir dann gesagt haben, das ist wurscht, das machen wir es einmal als gemischten Satz, probieren wir, wie er schmeckt, vielleicht ist er eh gut. Und wie dann die Ernte gekommen ist, haben wir gesagt, okay, es ist eine Südlage, die Ried-Weichseltal ist die einzige Südlage am Lahrberg. Der Weingarten ist auch wirklich südlich ausgerichtet, also da knallt von in der Früh bis am Abend die Sonne drauf. Irrsinnig schön, ein toller Weingarten, eine schöne Lage bei uns am Lahrberg. Und dann haben wir das lange hängen lassen. Der Semmling war dann schon fast überreif und wir haben das geerntet und der Saft an sich war schon so aromatisch und so fruchtig und ich habe gesagt, boah, das wird ein richtig guter Lagenwein. Und genau das ist es dann auch geworden und hat sich zu einem unserer wichtigsten Weine im Haus etabliert.
Was habt ihr da für einen Boden?
Etabliert. Ja, da haben wir einen tiefgründigen, sandigen Lehm, also einen schweren Boden. Der Boden ist eigentlich ziemlich am ganzen Lahrberg ziemlich gleich. Wir haben hin und wieder Schottereinflüsse und leichte Kalkeinflüsse, aber prinzipiell ist der Boden am Lahrberg alles sehr lehmhaltig. Wir haben ja am Lahrberg auch früher gehabt, wenn man geht Richtung Lahrwald, Böhmischen Prater, da waren ja auch die Lehmgruben, also da sind ja die Ziegelwerker her. Der Böhmische Prater ist ja dafür bekannt, da sind die Ziegelwerker groß geworden. Und ja, jetzt haben wir den Wein und ich bin mega zufrieden damit und ich mag dieses
sehr gelbfruchtig und exotisch.
Ja, es ist ein aromatischer gemischter Satz.
Die Korne darf wieder die visuelle Umsetzung übernehmen.
Ein beiges Etikett mit Franz Wieseltaler in so einer erhabenen Schrift in dunkelbraun-schwarz, keine Ahnung.
Schwarz, ja.
Ja. Dann, ich nehme an, der Heurige.
Genau.
Ein Bild vom Heurigen drauf.
Ja, man sieht auch, wenn man genau hinschaut, sieht man auch im Buschen vorne.
Stimmt, ja. Buschen drauf. Also in so einer Handzeichnung, oder wie sagt man da?
Ja.
Dann ein Kreis drüber, ein goldener, seit 1953. Darunter steht Wiener gemischter Satz DAC Ried-Weichseltal 2024 Wiener Wein. Auf der linken Seite eine Rebe auf der rechten Seite, eine Rebranke quasi. Und wenn man die Flasche weiter dreht, Wien 13,5 Volumensprozent und die Kalorienangaben und ja,
das Gesetzliche. War's.
Genau, das ist Gesetzliche. Genau. Schraubverschluss und oben auf der Kapselhülle Franz Wieseltaler drauf.
Danke, liebe Corny. Mhm. Du hast vorher deinen Großvater angesprochen, Vater, mehrere Generationen. Du bist die junge Generation.
Ja.
Hast einen anderen Zugang auch wahrscheinlich von der Werbung her. Magst du ein bisschen Instagram?
Auf jeden Fall, ja.
Als Winzersohn. Wie war das, dieser Umstieg, dass sie gesagt haben, naja, mit dem Handy da mit Umrenner, haben da die Vorgeneration Verständnis dafür gehabt, haben sie das unterstützt oder haben sie gesagt, na, jetzt ist er komplett verrückt geworden?
Also jetzt bin ich 5 Jahre fix am Betrieb oder jetzt schon bald das 6. Jahr, habe davor schon gescheit mitgewirkt und habe immer schon mit dem Handy viele Fotos gemacht, Videos und habe alles aufgenommen, dokumentiert. Und mein Großvater hat immer gesagt, ja, ist was Neues mit den Handys und das ist alles nicht mehr normal. Und natürlich, wie es halt die alte Generation ist.
Ja.
Mein Vater kommt da schon ein bisschen besser damit zurecht, ist aber auch noch sehr skeptisch, was das betrifft. Also es ist ein Generationending und das braucht man, glaube ich, auch nicht verleugnen. Ich nehme das auch niemanden übel und wenn mein Vater sagt, er will damit gar nichts zu tun haben mit der Werbung im Internet und mit solchen Sachen, ja, das verstehe ich. Also wenn ich 59 oder 60 bin und muss mich dann mit neuer Technik auseinandersetzen, die mich gar nicht interessiert, dann ist es natürlich schwierig. Andersrum, wenn wir irgendwas Technisches Neues am Betrieb haben, eine neue Weinpresse oder irgendwas, da ist ein Feuer und Flamme. Also da ist es sofort. Das ist jetzt nicht so, dass die Generation ja nicht für Technik ist.
Naja.
Aber es kommt vielleicht darauf an, welche Art von
die
Technik.
Zweckmäßigkeit
aber
muss gegeben sein.
Im Prinzip wird es angenommen.
Naja. Ich habe es ja auf eurer Webseite habt ihr stehen, Wein machen ist unsere Leidenschaft. Wenn ich die Menschen beobachte, wie sie unsere Weine genießen, dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht. Kommt der Satz von dir, vom Vater, vom Opa?
Der Satz kommt tatsächlich von mir. Ich bin einer, ich beobachte immer gern Leute. Also ich habe, bevor ich die Tischlerlehre begonnen habe, war ich ein Jahr in der HTL Mödling. Und
daher kennst du den Lukas?
Oder nein? Nein, gar nicht. Okay. Den Lukas kenne ich durch einen Facharbeiter, den ich später dann gemacht habe. Mhm. In der HTL Mödling war ich ein Jahr lang, weil... Ja, ich habe das 9. Schuljahr gebraucht, das hat mich eigentlich gar nicht interessiert, das hat mich gar nicht gereizt. In irgendein Polytechnisches haben meine Eltern gesagt, na, da gehst du nicht hin, du machst eine HTL oder irgendwas. Und ich habe mir gedacht, na gut, dann, ja.
Hast du ein Probejahr
praktisch gemacht? Ich habe ein Probejahr gemacht in der HTL. Ich glaube, ich habe das damals mit 7, 8 Fetzen abgeschlossen. Ich war ein Drittel dieser Zeit... bin ich nicht im Bus nach Mödling aufgefahren, sondern ich bin im Bus eingestiegen in die Shopping City Süd, habe mich dort hingesetzt und habe die Leute beobachtet. Das habe ich immer schon gern gemacht. Und genauso sitze ich jetzt auch bei uns im Hof hin und wieder am Abend, wenn ein bisschen Ruhe dann einkehrt, wenn der große Stress vorbei ist und beobachte die Leute. Und es ist schon schön, wenn man da zuschaut, sie genießen deinen Wein und sind glücklich, können den Alltag loslassen. Das hat schon was. Und in der Buschenschank, da ist ja nicht wie im Restaurant, dass man jetzt hingeht, geht essen, trinkt was und geht wieder heim. Nein, in der Buschenschank, da gibt es Leute, die kommen um 15 Uhr und um 23 Uhr sitzen die noch immer. Ja. Mhm. Und sind glücklich. Da sind schon mehrere Tische dann dazwischen schon wieder dazugekommen und haben sich dazugesetzt. Und das ist schon schön. Und,
das gesellschaftliche Kulturgut
genau,
quasi. Ne?
Genau, und wenn man das dann sieht, da kommt dann halt dieser Satz zum Vorschein. Und ja, Wein machen ist nun einmal unsere Leidenschaft, die Leidenschaft meines Vaters. Ich habe es für mich entdeckt, diese Leidenschaft, bin da wirklich auch mit Herzblut dahinter und stecke auch viel Energie da rein, weil es natürlich im zweiten Bildungsweg und im nachträglichen dann gar nicht so einfach ist, da dann hineinzuwachsen. Ja. Man hat seine Vorstellung von Wein, die man trinkt und so weiter, aber da hineinwachsen ist ja dann wieder was anderes und die Qualität des Vaters so zu übernehmen, wie sie schon war.
Oft ist ja das Sortiment eines Buschenschanks oder der Winzer dazu prägt das Sortiment so, weil er weiß, er braucht es für den Heurigen. Wie sehr Würdest du für dich entscheiden, ist dir der Wein selbst wichtig, dass er auch woanders verkauft wird und getrunken wird? Oder bist du auch eher auf das orientiert, dass du sagst, du schaust, dass das Sortiment und das Angebot im Buschenschlank breit gefächert und gut ist?
Jein, das ist so ein bisschen zwiegeteilt bei mir. Da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher, in welche Richtung es da für mich in Zukunft gehen soll. Eins weiß ich aber ganz bestimmt, und das ist, dass die Buschenschank, da lege ich das Hauptaugenmerk drauf. Und das will ich, das mache ich gern. Und natürlich versuche ich jetzt schon, die ein oder andere Sorte aus dem Sortiment rauszunehmen. Zum Beispiel mit den Jacken 25 habe ich jetzt begonnen. Unseren Sauvignon Blanc habe ich weggenommen. Warum? Der liegt eigentlich bei einem gemischten Satz Weingarten von uns. Wir haben das jetzt neu deklarieren lassen in der Kammer. Somit zählt der Sauvignon Blanc jetzt zum gemischten Satz dazu bei diesem Weingarten. Und habe das jetzt auch dazu geerntet. Und somit wird es kein Sauvignon Blanc mehr bei uns geben, wahrscheinlich die nächsten Jahre. Mhm. Warum? Ich bin halt schon auch irgendwo mit der Herkunft konfrontiert. Und ich sage auch, Herkunft ist ja nicht immer nur Boden und Klima, oder ist eben Boden und Klima, Entschuldigung, aber die Sorte muss dann auch dorthin passen. Mhm. Und wenn die Sorte absolut nicht zum Gebiet passt und ich habe sie nur, dass ich sie habe für die Buschenschank, auch wenn es gut wird, aber trotzdem passt es vielleicht gar nicht zu unserem Bild. Und deswegen versuche ich da gerade, ich möchte mich da mehr auf die Burgundersorten konzentrieren, gemischter Satz, grüner Veltliner, was bei uns in Wien auch wichtig ist. Mhm. Und ja, eben so diese schmeckernden Sorten belasse ich es beim Muscatella. Da kann ich mich dann vielleicht in Zukunft spielen. Lasse ich das als Muscatella oder mache ich vielleicht ein Muscatella Frizzante oder gar einen Sekt draus. Und die Option lasse ich immer noch offen. Aber beim Sauvignon Blanc habe ich definitiv entschieden für mich. Brauche ich beim Heurigen nicht mehr.
Ist es so, wenn Touristen nach Wien kommen und dann bei euch beim Heurigen sind, dass die schon als erstes, wenn sie einen Wein probieren, fragen die oder wissen die schon, in Wien ist gemischter Satz und wohin das probieren oder empfiehlt man ihnen was?
Es kommt immer darauf an, welcher Tourist gerade kommt. Sind es deutsche Touristen, dann sind die schon oft damit konfrontiert und wissen schon, was sie wollen, weil die kommen nach Wien, weil sie in die Wiener Buschenschank und lesen das dann auch und wollen auch einen Wiener gemischten Satz DRC. Kommen jetzt irgendwelche englischsprachigen Touristen, ist es oft so, dass sie natürlich Chardonnay und Pinot Blanc.
Okay, also das kennen.
Oder, ja. Oder grüner Veltliner. Aber gemischter Satz ist dann oft noch so, kennt man gar nicht. Ja. Und wo ich dann aber sage zu ihnen, probiert das einmal. Das ist das, was Wien zu bieten hat. Also das gehört zu Wien und das ist der Hauptwein mittlerweile. Und das wird dann aber auch angenommen und schmeckt den Leuten sehr. Und wir haben eben drei verschiedene gemischte Sätze bei uns im Sortiment. Klassik haben wir die letzten 2-3 Jahre gar nicht mehr gemacht, sondern sind jetzt auf dem Ortswein umgestiegen. Warum? Auch da wieder zurück zur Buschenschank. Ich muss ja das verkaufen auch.
Steht dann Oberla drauf,
ja. Genau. Und das lasse ich in der Buschenschank einfach besser vertreten und einfacher erklären als wie Klassik. Und ja, das passt dann ganz gut mit den drei gemischten Sätze.
Wie oft erklärt man, dass der gemischte Satz quasi in einem geerntet wird und nicht zusammengemischt wird nachher?
Sehr oft. Also sogar auf der THC-Präsentation sind Publikumsgäste dort, die sagen, naja, das ist ja zusammengemischt. Ne? Und ich sage so, nein, zusammengemischt ist nicht, weil zusammengemischt ist ein Cuvée. Das ist so im Weingarten draußen ausgesetzt. Und das ist wichtig, das auch zu wissen. Und das, gerade in Wien ist ja der Wiener gemischte Satz so deklariert. Oder beginnen wir von Anfang an. Es hat den DRC-Status gegeben. Grüner Veltliner, Weinviertel DRC. Und somit ist das dann aufgekommen, jedes Gebiet möchte seinen DRC-Status haben oder bekommt seinen DRC-Status. Und in Weinviertel war es der Grüne Veltliner, am Neusiedlersee Zweigelt und eben gebietstypische Weine. Wien ist dann auch gekommen 2013 und haben gesagt, sie wollen auch einen gebietstypischen Wein haben. Und gebietstypisch war eigentlich der gemischte Satz. Und da man jetzt beim gemischten Satz kein richtiges Geschmacksprofil festlegen kann und nicht sagen kann, okay, der schmeckt so oder schmeckt so, weil ja immer andere Sorten drinnen sind, hat man dann gesagt, ist man hergegangen und hat gesagt, okay, man deklariert das anders und zwar grenzt man das ein. Es müssen mindestens 3 Sorten in einem Weingarten ausgepflanzt sein, wobei die Sorte mit dem größten Anteil 50% nicht überschreiten darf und die Sorte mit dem drittgrößten Anteil muss mindestens 10% haben. Und so hat man das dann deklariert. Den Rest dazwischen kann man sich reinmischen in den Weingarten, wie man möchte. Und so ist eigentlich das Grundregulat des gemischten Satzes. Und dann ist es natürlich auch in weiterer Folge, dass man gesagt hat, okay, nur in österreichische Qualitätsrebsorten sind dafür zugelassen.
Genau, darf nicht irgendwas
anderes eine Bonstelle. Kann jetzt keinen
Pionier eine mischen.
Ja, zum Beispiel.
Wie sind in deiner Wahrnehmung in den letzten Jahren die klimatischen Veränderungen für euch beeinflussend gewesen? Oder auf was stellt ihr euch ein, was in Zukunft sein wird?
Ja, klimatisch gesehen ist natürlich, glaube ich, weltweit verändert sich das Klima. Ich sage immer, jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern ist das wirklich menschengemacht oder inwiefern passiert es einfach. Kann man viel darüber diskutieren. Lasse ich jetzt aber auch einmal beiseite. Wichtig ist für uns, dass wir, glaube ich, mit dem gemischten Satz eine Sorte entdeckt haben oder einen Wein entdeckt haben. Es ist ja keine Sorte, sondern einen Wein entdeckt haben in Wien, der wieder etwas aufleben lassen, was früher schon im 18. Jahrhundert so ausgepflanzt wurde. Und warum war das damals so? Da hat es ja auch Wetterkapriolen gegeben. Und genau das macht den gemischten Satz jetzt auch so interessant. Man hat frühreife, spätreife, sonnenbeständige, nicht so sonnenbeständige Sorten in einem Weingarten ausgepflanzt. Und was ist damals passiert? Man hat einen garantierten Ertrag. Und interessanterweise, das beobachten wir schon über die letzten Jahre, beim gemischten Satz haben wir keine großen Ertragssteigerungen, aber auch keine Ertragsverluste. Und das bleibt, war wirklich über die letzten 6, 7, 8 Jahre, egal wie das Wetter war, ziemlich ausgeglichen. Okay. Und da haben wir andere Weingärten, reinsortige Weingärten, Chardonnay zum Beispiel, wo das relativ stark geschwankt ist die letzten Jahre. Und beim gemischten Satz ist das nicht passiert und ich glaube, das ist wirklich
die Zukunft.
Ein Zukunftswein. Und ja.
Wenn wir nochmal zurückgingen zum Heurigen, was habt ihr für Öffnungszeiten, Aussteckzeiten?
Ja, also,
Entschuldige, Buschenschank.
In der Buschenschank, ja. wir haben ja alle ungeraden Monate geöffnet und da täglich von 15 bis 22 Uhr, 23 Uhr im Sommer. Und das geht wirklich an die ganzen ungeraden Monate vom 1. bis zum letzten. Hin und wieder sind Schließtage dabei, wenn irgendwelche wichtigen Sitzungen anstehen oder ja, gibt auch gewisse Arbeiten oder Arbeiten jetzt nicht, aber sagen wir Sitzungen oder wo eingeladen ist auf Verkostungen, die man wahrnehmen möchte, wo man dann sagt, okay, da ist vielleicht einmal ein Tag die Buschenschank geschlossen, aber ansonsten haben wir in die ungeraden Monate immer geöffnet.
Und was gibt es bei euch so Gutes neben den Weinen?
Die typischen Klassiker, also Surschnitzel, Backhändl, Kümmelbraten, Schopfbraten, da rinnt mir gleich das Wasser im Mund zusammen, mit Knödel und Kraut natürlich, die Salatklassiker dazu, Erdäpfelsalat, Gurkensalat, Krautsalat, im Sommer Paradeissalat, im Winter dann Zeller- und Rottenrübensalat, wie wir es halt bekommen von den Gärtner. Also wir beziehen unser Gemüse von den Gärtner und im Winter gibt es dann keine Gurken meist, weil da ist keine Gurkenzeit. Ja, genau. Und meine Großmutter hat mich auch. Ja, genau, gibt es einen Schwarzwurzelsalat. Und meine Großmutter hat mich auch so aufgezogen und die sagt auch immer: Ja, ein Rottenrübensalat ist ein Wintersalat, weil natürlich im Sommer auch viele fragen: Gibt es einen Rottenrübensalat? Und die Großmutter immer: Ein Rottenrübensalat ist ein Wintersalat, den gibt es im Sommer nicht. Und sie hat ja auch recht. Es ist ja auch so.
Man würde das eher regional, genau. Regional und saisonal essen. Das ist ja für den Körper das Gesündeste.
Ja, genau.
Ist das, habt ihr aus Bestellung, also kriegt man das zum Tisch oder stellt man sie an? Habt ihr eine Schank quasi?
Wir haben ein kaltes und ein warmes Buffet eben. Also wir haben im kalten Buffet haben wir auch noch diverse Aufstriche, Liebdauer-Aufstriche und. Und Wurstwaren, Salate, wie zum Beispiel ein Wurstsalat oder Nudelsalat. Und das holt man sich auch alles direkt vom Buffet. Mhm. Also man geht zum Buffet hin, stellt sich an, bestellt sich einen Kümmelbraten, der wird dann frisch runtergeschnitten mit Knödel und Sauerkraut oder mit einem Brot und einem Senf, je nachdem, wie man es will. Und so kann man sich das vorstellen. Ja. Also es ist jetzt nicht die Art von Buffet wie beim Chinesen, dass man hingeht und nimmt sich, was man will. Das ist es nicht, sondern es ist also klassisch urig, man stellt sich ein, an und nimmt sich die Zeit, weil in der Buschenschank hat man keinen Stress.
Genau, wir sind nicht auf der Flucht.
Genau, so ist es.
Wie viele Buschenschanken gibt es in Oberla noch?
Leider nur noch 3. Okay. Also es waren 33.
Wow.
Und das ist noch gar nicht so lang her. Also wir reden da von den letzten 20 bis 30 Jahre. Und ich habe Fotos von meinen Großeltern, wo man auf der Oberlacher Straße nicht mit dem Auto fahren konnte, weil da die Leute kreuz und quer über die Straßen drüber gelaufen sind und von Heugen zu Heugen gegangen sind, wie es halt früher war. Da hat man dort ein Achtel getrunken und ein Brot gegessen, dann ist man zum nächsten gegangen und hat ein Achtel getrunken oder ein Viertel. Und ja, jetzt sind es mittlerweile Nummer 3.
Und gut, bei 3 Betrieben ist das schon, wird die Auslastung schon passen, aber gibt es im Jahreskalender Punkte, wo sie was feiert? Habt ihr gewisse Termine, wo es was gibt? Gibt es das in Oberla?
Ja und nein. Also wir haben traditionell unsere Weintaufe, unsere Oberlaer Weintaufe. Mhm. Wir haben die Weintage gehabt, die waren sehr, sehr schön bei uns in Oberla. Die gibt es leider nicht mehr, eben weil in den letzten 6 Jahre weitere 3 Winzer, einer ist verstorben, 2 andere haben noch geschlossen, weil keiner weitermacht. Und dann ist man hergegangen und hat gesagt, okay, zu dritt machen Weintage eigentlich keinen Sinn mehr.
Ja.
Und wir sind da gerade eigentlich auf der Suche im kleinen Kreis, im kleinen Weinbauverein, was man jetzt wieder machen könnte für die Gäste, was man macht. Wir selber machen hin und wieder beim Heugen natürlich Musikveranstaltungen, aber auch da möchte ich, dass das eigentlich gar nicht zu viel wird, weil ich will eine klassische, gemütliche Buschenschank sein und kein Veranstaltungsheurigen. Das sage ich auch immer dazu, wenn mich die Leute fragen, dann mach einmal wieder Musikveranstaltungen und das. Es stimmt schon, es ist schön für die Gäste und für die Leute und es soll hin und wieder sein und macht auch Spaß, aber trotz allem will ich eher ein klassischer Buschenschank sein und kein Veranstaltungsheurigen.
Mhm. Und sollte es doch einen DJ brauchen? Der Christoph
steht bereit. Was. Aber bei dir ist es so, die Nachgeneration wächst heran. Ist da schon Interesse da?
Nein, mein Bub ist 4,5 Jahre. Interesse ist natürlich beim Traktorfahren da. Bei der Weinlese Trauben essen. Das tut auch gern Traubensaft trinken und alles. Die nächste Generation wächst heran. Was sich da in den nächsten 18 bis 20 Jahren tut, kann ich wirklich noch nicht voraussehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der Luca irgendwann einmal sagt, Papa, ich mache das weiter, ich möchte zu dir im Betrieb oder ich mag die Weinbauschule machen. Dann werde ich auch alles daran setzen und alles dafür geben, dass er das weiterführen kann, egal wie gut oder wie schlecht die Zeit ist, und werde mich darum bemühen. Wenn er irgendwann einmal sagt, er macht das nicht mehr weiter, ja, keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Also, aber das sind natürlich Dinge und Sachen, über die mache ich mir, bin ich zu jung, ich bin 34, da mache ich mir dabei noch keine Gedanken.
Da haben wir
noch
ein bisschen Zeit.
Ja, genau, ich mache dabei weiter und knüpfe da dran, wo mein Vater aufhört dann in Zukunft, das mache ich gut weiter und werde das bestmöglichst weiterführen.
Was sind so die Visionen und Ziele für die nächsten 5 Jahre? Hast du irgendwas an Zubau oder irgendeine Änderung oder gibt es irgendwas, was ein bisschen, wo man ein bisschen angreifen kann, dass irgendwas, dass du die Arbeit erleichterst? Hast du da irgendwelche Pläne?
Ja, ich bin ja gerade mitten in der Meisterausbildung und habe im 2. Bildungsweg eben einen Facharbeiter gemacht, jetzt in die Meisterausbildung. Und was ich auf jeden Fall möchte, ist den, wie ich es eben schon erwähnt habe, den Betrieb so weiterführen, wie er ist. Die Weinstilistik vielleicht gar nicht groß verändern, sondern sie so belassen, wie sie ist. Aber trotzdem eine kleine eigene Linie beginnen. gibt schon eine Linie, die habe ich heute sogar mit auch. Also wenn ihr wollt, können wir noch ein zweites Gläschen kosten. Das wäre der QWX dann zum Beispiel, können wir dann noch ganz kurz drüber reden. Und ja, ansonsten, wir haben noch keine Homepage. Ich möchte auf jeden Fall, eine Homepage haben wir schon, aber wir haben noch keinen Online-Shop. Ich möchte auf jeden Fall einen Online-Shop machen, weil ich das heutzutage schon für wichtig finde. Das ist auch wieder so ein Generationenproblem, ne? Wenn ich das dem Vater sage, der sagt, das braucht man nicht und Ding. Ich hätte es aber gern und ich glaube auch, dass es funktionieren würde. Und was auch so ein kleiner Traum von mir ist, ein Zukunftstraum, ist ein Weinverkaufsraum. Also immer wenn ich Weinverkostungen habe, wir haben natürlich durch die Buschenschank viele Anfragen, dann kommen die Gäste, dann mache ich das in der Buschenschank vorne. Ist auch gemütlich, passt auch, aber so ein kleiner, feiner Weinverkaufsraum, das ist schon so ein Ziel von mir, was ich mir lege, das hätte ich gern. Das ist ein Traum von mir, so ein kleiner.
Mir ist jetzt neugierig gemacht, was ist der X?
QWX ist ein Wein aus meiner ersten eigenen Linie mit einem besonders gestalteten Etikett zustande gekommen ist das Ganze. Ich habe während Corona meinen 30. Geburtstag gefeiert.
Oder nicht feiern können.
Oder nicht feiern können, ja. Und wir sind gesessen und meine Frau sagt, was wünschst du denn du zum Geburtstag oder was hättest gern? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht eigentlich. Es ist eh gerade so eine komische Zeit. Wir sind gesund, uns geht gut. Unser Sohn ist gerade auf die Welt gekommen. Aber was ich gern hätte, wäre vielleicht einmal wieder so bei uns im Keller beim Heugen so 600, 700, 800 Liter Holzfass. Was bei uns nicht mehr gegeben hat, weil hat mein Vater aussortiert, weil alles klassisch umgestellt worden ist. Und ich habe gesagt, das hätte ich schon sehr gern und das hätte mir gut gefallen. Gesagt, getan, hat sich meine Frau mit der Familie und mit meinem ganzen Freundeskreis zusammengetan und haben mir ein 600 Liter Holzfass gekauft und haben mir das zum Geburtstag geschenkt. Dann habe ich das Holzfassl bekommen und habe im ersten Moment gar nicht gewusst, was mache ich damit jetzt eigentlich? Ich habe es mir gewünscht, dann war es da und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich jetzt einen Rotwein einschenke, dann war es mit weiterprobieren mit Weißwein. Und da wir doch eher weißweinlastig sind, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ergibt sich was jetzt mit der kommenden Ernte und schauen wir mal, was passiert. Und war dann tatsächlich so, dass wir beim Chardonnay eine ganz geringe Ernte hatten von nur 250, 300 Liter, weil uns der Rest gestohlen wurde. Und dann habe ich mir gedacht, gut, mit irgendwas muss ich das Holzfassel voll machen und habe dazu genommen unseren gemischten Satz Weichseltal und habe den gemischten Satz Weichseltal mit dem Chardonnay in das Holzfass hineinquittiert. Und zwar 400 Liter gemischter Satz, 200 Liter Chardonnay und habe das dann für 12 Monate im Holzfass reifen lassen. Da das mein erster Versuch war mit einem Holzfass generell oder mit einem großen Holzfass, war dann die Enttäuschung relativ schnell da, als ich einen Wein nach 12 Monaten gekostet habe. Der war super, der war wirklich super. Und ich habe gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, der muss raus aus dem Holzfass. Und ich ziehe den raus aus dem Holzfass, in den Stahltank rüber, dass ich ihn fürs Filtrieren fertig machen kann, für die weitere Verarbeitung. Und denke mir, boah, koste ihn einen Tag später und denke mir, oh, das ist nicht der Wein, der es gestern war. Da ist was passiert. Und war einfach wirklich aufgewühlt durch das Umziehen, durch das Umpumpen. Und ich habe mir gedacht, gut, es ist jetzt nicht das, was ich im Kopf drinnen gehabt habe, die letzten Wochen schon immer wieder gekostet. Und habe mir gedacht, ah, das geht in die Richtung, wo ich hin will. Und dann war es auf einmal gar nicht mehr das. Und ist dann aber lustigerweise, hat mein Opa gesagt, hat auf die Schulter geklopft und sagt, Michi, Geduld. Der Papa hat auch gesagt, bleib ruhig, warte ein bisschen, lass ihn liegen, der wird schon wieder. Und nach 6 Monaten war es dann wirklich wieder, 5-6 Monate später war es dann wirklich wieder der Wein, der es im Holzfass war. Und das ist jetzt mein erster eigener Wein, die eigene Linie soll dadurch entstehen. Also ich möchte auch einen Rotwein dann in dieser Linie machen und habe dann auch ein besonderes Etikett dazu gemacht. Das kannst ja du dann gerne gleich ja, wieder erklären. Aber ansonsten kann auch ich das übernehmen.
Ja, wir haben heute eben die Premiere, dass wir das kleine Verhör zum Schluss mit einem Begleitungswein praktisch durchführen dürfen. Und freuen uns natürlich, weil wir haben schon gesehen, auch dir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen, wie du vom Weinmachen erzählt hast. Und jetzt die Corny wird uns noch kurz die Etikette erklären und dann starten wir ins Verhör.
Ja, also Etikette ist ganz spannend. in der Mitte drauf sehen wir die Riederweichseltal in Gold, die Riederweichseltal mit einem kleinen, markanten Nussbaum obendrauf. Würde man jetzt das Foto sehen, von dem das entstanden ist, wäre das genau von der anderen Seite des Weingartens. Wir haben da unten ein Kornfeld stehen gehabt. Also nicht wir, aber so, der Vis-à-vis-Nachbar hat da ein Kornfeld stehen gehabt. Da oben läuft ein anderer Weingarten, der ist so leicht angeschnitten, angedeutet auf der Etikette. Mhm. Und links unten habe ich ein kleines L und F für Luca und Franz, also der Sohn von meinem Bruder und meinen Sohn, machen lassen. Und auch jeweils auf jeder Seite ein angedeutetes Herz, wie man sieht, rechts und links.
Sehr grafisch gelöst, ja. Cool.
Und QWX, das X eben für 10. Bezirk, weil wir das Favoriten sind, und Premium Edition bei Michael Wieseldaler. Und genauso möchte ich auch eben mit Premium Edition einen Rotwein auch noch gestalten, einen kräftigen Cuvée, der vielleicht ein bisschen länger im Barrique-Fass liegt, und dass das so eine kleine Linie von 2-3 Weinen wird, die, ich sage, die ist ein bisschen nicht so klassisch Wieseldaler, sondern ein bisschen verspielter, im Holz eben gelegen, länger gelagert, kommt ein bisschen später am Markt. Und was mir dann auch sehr viel Spaß macht, ein bisschen experimentieren einfach.
Ja, also schwarzes Etikett mit weiß und, also in weiß und Gold gehalten. Das mit dem, genau, mit dem X für 10. Bezirk finde ich cool. Ja, also für die, die das nicht wissen, dass in Wien gibt es 23 Bezirke.
Der 10. ist Favoriten.
Und der 10. ist Favoriten, genau. Und Oberla ist quasi Favoriten.
Genau.
Ja.
Kann ich das kleine Verhör zum Schluss, bitte?
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte?
Milchreis. Okay. Ich war in einem Klosterkindergarten und an Milchreis habe ich ganz, ganz schlechte Erinnerungen. Den haben sie uns reingeschopft und das ist was, das geht gar nicht mehr bei mir.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
In Frankreich, bei Bekannten, haben wir primitiv zu einer Pizza an Cordon Charlemagne 1994 getrunken und das war mein absolutes Highlight bis jetzt.
Klingt gut.
Ja, war sehr gut, ja.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich sage es halt einmal, an Cola-Rot-Rausch. Aber so einen richtigen, an Schirchen, den man dann danach auch noch länger gespürt hat.
Da fragen wir ihn dann später nochmal nach. Ja.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Riesling. Mhm. Ja, kann ich bei uns nicht anpflanzen. Pflanzen passt gar nicht zu unserem Gebiet, aber ich liebe Riesling in jeder Art und Weise, egal ob klassisch oder kräftig.
Riesling geht immer.
Ja.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Ham and Eggs. Mhm. Mhm.
Trinkst du was dazu?
Ein Bier.
Okay.
Wenn der Weinabend zu wild war.
Gibt es bei euch beim Heurigen ein Bier?
Nein, bei uns beim Heurigen gibt es kein Bier.
Ja. Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Mit meiner Frau mache ich hier nicht gern. Am Abend zusammensitzen, ein Glas Wein trinken, eine Flasche.
Sehr schön.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Der ist noch gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr zu Silvester. Da waren wir auf einer Hütte. Und ich habe am 3. Jänner Geburtstag und wir haben in meinen Geburtstag hineingefeiert und ich habe gesagt, ich lade nicht alle ein, ich mache das und Ding. Und dann habe ich kein Bargeld mehr eingesteckt gehabt. Meine Kreditkarten hat nicht funktioniert, weil ich den Code nicht mehr gewusst habe, weil ich so angesprochen habe. Und den Code von meiner normalen Karte habe ich auch nicht mehr gewusst. Somit hat mir dann meine Frau auslösen müssen.
Sehr schön. Aber auch schon öfters gehört, dass
das ja, passiert. Ja, so ist es nicht so tragisch.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Gummibärle.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken. Ich denke den X.
Ne? Ich gebe X, ja? Genau so ist es. Schauen, wie sich der weiterentwickelt und wie was sich da tut in den nächsten Jahren noch.
Also, man merkt ihm auf jeden Fall das Holz an, aber ich finde es nicht überladen. Also ich finde es gut es integriert.
Ist wunderschön eingebunden und man spürt auch leicht diese Aromatik vom gemischten Satz Weichseltal, den wir ja davor schon kosten durften, hat man natürlich auch diese bisschen aromatischen Anklänge davon.
Und mein letztes Glas Wein soll sein?
Noch einmal so ein Cordon Charlemagne 1994. Also wenn ich den noch einmal haben könnte, ohne dass er einen Kork hat, Dann. Ja, das würde ich schon nehmen.
Wenn es ein Glas Wein sein soll, dann musst du ein großes nehmen für einen Karton, aber das wird sich schon ausgehen, da findet man sicher was. In diesem Sinne, Prost Mahlzeit. Danke, Michael, für das Gespräch. Prost. Wir werden beim Buschschrank nochmal vorbeischauen. Und gerne. Wenn du soweit bist mit dem Online-Shop, gibst uns Bescheid. Wir können das ja noch nachträglich ergänzen und den Link in die Shownotes geben. Gerne. Und zu eurem Weingut natürlich und zum Buschschrank verlinkt man sowieso. Danke sehr und vielleicht auf ein Wiederhören.
Danke, dass ihr da wart und ja, bis zum nächsten Mal.
Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.